Hallo und willkommen bei Ofenkäse Crimes, dem True Crime Podcast für Ofenkäse und andere Sünden. Hallo und hereingeschneit zu einer neuen Folge, wer hätte es gedacht, Ofenkäse-Crimes. Ich bin Kati und neben mir sitzt
der Raphael.
Raffi, wie geht's dir heute Morgen?
Gut geht's mir. Und dir?
Ja, ich bin noch ein bisschen müde, aber ich bin motiviert. Ich bin vor allem motiviert, dir bzw. euch wirklich, wirklich, also ich untertreibe oder übertreibe es nicht. Ich übertreibe es nicht, wenn ich sage, ich habe wirklich ein total crazy Fall mitgebracht.
Okay.
Also der Fall ist wirklich eine einzige Berg- und Talfahrt. Man weiß nicht, was geht jetzt schon wieder ab und man ist nur so WTF die ganze Zeit.
Mhm.
Die Bilder und Infos zu unserer heutigen Folge findet ihr auch unter Ofenkäse-Crimes bei Instagram mit AE geschrieben. Und jetzt wünsche ich euch ja viel Spannung beim Zuhören. Ich hasse dich so sehr. Ich will dir ein Messer in dein Herz rammen. Mein Lieblingshobby ist es, an deinem Fenster zu stehen und dich zu beobachten. Das ist deine letzte Warnung. Dein Tod soll durch meine Hände geschehen. Dave Krupa legt sein Handy weg. Die Tausenden von Hassnachrichten sind seit dem Winter 2012 Bestandteil seines Lebens geworden. Und dabei hatte alles mit der Installation einer Dating-App begonnen. Damals wusste er noch nicht, dass er in die Fänge einer Stalkerin geraten würde, die vor genau nichts zurückschrecken wird. Die Geschichte von Dave Krupa führt uns nach Omaha. Omaha ist die größte Stadt des US-Bundesstaats Nebraska. Sie liegt am Missouri River und trägt deswegen auch den Spitznamen Gateway to West. Und hierhin zieht es 2012 auch den 43-jährigen Dave. Er möchte hier einen neuen Abschnitt seines Lebens beginnen. Mit dem Umzug folgt ein neuer Job. Dave ist der Manager einer Autowerkstatt. Zurückgelassen hatte er seine langjährige Lebenspartnerin namens Amy Flora und die gemeinsamen beiden Kinder, die nun bei ihrer Mutter lebten. Neu in einer Stadt und Single? Was bietet sich besser an, als neue Menschen kennenzulernen und vielleicht auch romantische oder wilde Abenteuer zu erleben, als die Anmeldung auf Online-Dating-Seiten? Und so erstellt Krupa sein eigenes Profil und swipet fröhlich von links nach rechts, tauscht Nachrichten aus und trifft sich hin und wieder mit verschiedenen Frauen. Dave mit den dunkelbraunen Augen und den leicht rötlichen Haaren und dem Vollbart kommt gut in der Welt der Singles an. Dave war ehrlich bei den Dates und erklärte direkt, dass er nicht auf der Suche nach einer festen Partnerschaft ist. Er war auf der Suche nach Spaß ohne große Gebundenheit. Für Carrie Farver ist das kein Problem. Doch Carrie und David haben sich nicht über eine Dating-App kennengelernt, sondern ganz klassisch im Alltag, wenn man am wenigsten damit rechnet. Carries Ford Explorer machte Probleme und sie brauchte dringend eine Werkstatt, die nach ihrem Auto schauen konnte. Carrie ist zu diesem Zeitpunkt 37 Jahre alt und alleinerziehende Mutter eines 14-jährigen Jungen. Carrie ist erfolgreich in ihrem Beruf als Computerprogrammiererin und eine unabhängige Frau. Als Dave die brünette Carrie das erste Mal sieht, ist er hin und weg. Doch Carrie scheint erst einmal nur die Autoreparatur im Kopf zu haben. Wenige Tage später sitzt Dave an seinem Handy und ist auf der Suche nach neuen Date-Matches. Wie es der Zufall will, ploppt das Profil von Carrie auf seinem Display auf und Dave schickt ihr eine Kontaktanfrage. Volltreffer. Carrie nimmt an. Die beiden tauschen ein paar Nachrichten hin und her. Ein wenig Smalltalk. Doch mehr passiert erstmal nicht und es wird ruhig im Chat der beiden. Aber wie sagt man doch so schön, alle guten Dinge sind drei. Und Dave kann sein Glück kaum fassen, als Carrie erneut wegen Autoproblemen in seiner Werkstatt vorstellig wird. Und dieses Mal fliegen nicht nur die Funken bei der Autoreparatur, sondern auch bei Carrie und Dave. Dave nahm seinen Mut zusammen und fragte Carrie, ob er sie zum Essen einladen könne. Carrie bejahte. Carrie war durch und durch das Abbild einer selbstbewussten und intelligenten Frau. In ihrer Schulzeit war sie Mitglied der sogenannten Gifted and Talented Class, also einem Kurs für besonders begabte SchülerInnen. In einer Highschool-Zeitung sagte Carrie über sich selbst, dass sie dafür bekannt sein möchte, dass sie immer, Zitat, ein Lächeln auf ihren Lippen habe und auch ein bisschen verrückt sei. Als sie mit 22 Jahren ungeplant schwanger wurde, stellte sich das Leben von Carrie auf den Kopf. Sie brach die Universität ab und stellte sich ihrem neuen Job als Single Mom. Carrie liebte das Muttersein. Max war ihr ein und alles. Er gab ihr Kraft. Sie kaufte ein Apartment in der Nähe ihrer geliebten Mutter Nancy, mit der sie ein inniges Mutter- und Tochterverhältnis pflegte, und lebte dort glücklich. Ihr erstes Date vereinbarten Dave und Carrie bei Applebee's. Dave und Carrie fühlten sich sofort zueinander hingezogen. Die beiden verbrachten den ganzen Abend damit, gemeinsam zu lachen, sich Geschichten zu erzählen und hatten sofort einen ungeheim entspannten Umgang miteinander. Carrie konnte sich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal mit jemandem so gelacht hatte. Dabei war Dave eigentlich gar nicht ihr Typ. Als sie ihn das erste Mal in der Werkstatt gesehen hatte, das hatte sie zumindest ihren Freunden erzählt, hatte sie nur gedacht, oh nee, der wird's schon nicht sein. Doch als sie Dave näher kennenlernte, waren alle Zweifel über Bord. Und das Beste war, auch sie wollte wie Dave keine feste Beziehung haben. Sie wollte eine lockere Freundschaft mit den Vorzügen einer Liebesbeziehung. Doch vor Carrie gab es natürlich auch noch andere Damen, die Dave gedatet hatte. Seit 6 Monaten hatte er eine On-und-Off-Geschichte mit einer Frau namens Shannon Elizabeth Golia, die alle nur Liz nannten, gehabt. Auch sie hatten sich online getroffen und viele Dates miteinander verbracht. Liz hatte Kinder, die im selben Alter wie Daves Kids waren. Die beiden verstanden sich auf Anhieb. Dave verbrachte gerne Zeit mit Liz und die meiste Zeit war Liz ebenso damit einverstanden, dass Dave auch andere Frauen sieht. Allerdings konnte sie sich manchmal nicht so recht entscheiden. In einem Moment war die offene Affäre völlig fein für sie, im anderen Moment war sie sich nicht sicher über ihre Gefühle. Dave war jederzeit transparent mit seinen Dates und informierte auch Liz, wenn er sich mit anderen Frauen traf. Der Abend, an dem Dave sich mit Carrie traf, war wohl einer der Abende, an dem Liz sich nicht mehr so ganz sicher war, dass die lockere Beziehung mit Dave für sie das Richtige ist. Immer wieder versuchte sie Dave anzurufen, der mit Carrie gemeinsam beim gemütlichen Essen im Restaurant saß. Liz schrieb David, dass sie etwas Wichtiges in seiner Wohnung vergessen habe und sie in seine Wohnung muss, damit sie die Sachen abholen kann. Dave sagte Liz, dass er gerade keine Zeit habe und sie das Treffen verschieben müssen. Der Abend schritt weiter voran. Dave und Carrie verstanden sich gut. Sehr gut sogar. Also lud David Carrie zu sich nach Hause auf einen gemeinsamen Drink ein. Carrie sagte zu. In Daves Apartment angekommen, klingelte es plötzlich an der Türe. Es war Liz, die Dave darum bat, ihre Sachen suchen zu können. Dave war zwar etwas genervt, doch Carrie hatte die Idee, dass Liz in Ruhe ihre Sachen suchen könne und die beiden gemeinsam in ihre Wohnung fahren könnten, um dort den Abend weiter ausklingen zu lassen. Keine schlechte Idee, dachte Dave. Er ließ Liz in die Wohnung und fuhr mit Carrie gemeinsam los. Die beiden Frauen trafen nur kurz im Flur aufeinander. Doch diese wenigen Sekunden änderten das Leben von allen Beteiligten für immer. In den nächsten 2 Wochen trafen sich Carrie und Dave immer öfter. Mit Carrie fühlte es sich einfach an, erinnert sich David. Es war purer Spaß für sie und für mich. Wir beiden wussten, dass wir nicht auf der Suche nach einer Beziehung sind und konnten uns so ganz dem Abenteuer widmen. Carrie arbeitete viel und blieb manchmal nach einer Nacht mit David bei ihm, um von Daves Apartment aus arbeiten zu können. Auch am 13. November 2012 war Carrie bereits wach und tippte in die Tasten ihrer Tastatur. Sie hatte sich einen Arbeitsplatz eingerichtet und trank aus Davids Tassen. Am frühen Morgen gab David ihr einen schnellen Kuss, bevor auch er sich auf den Weg zur Arbeit machte. Carrie blieb. David vertraute ihr seine Wohnung an. Am frühen Nachmittag kümmerte sich David um ein paar Kundenangelegenheiten, als David eine überraschende Nachricht erhielt. Es war Carrie. David, wie wäre es eigentlich, wenn ich bei dir einziehe? David ist verwundert. Über diese Nachricht. Oh nein, hatte er ihr etwa doch die falschen Signale gegeben? Sie bei sich schlafen lassen? Bei ihm arbeiten lassen? Dabei war doch alles eigentlich abgesprochen. Dave schrieb Carrie zurück, dass er zufrieden ist, wie gerade alles ist, und dass sie doch gemeinsam über die Art ihrer Beziehung gesprochen hatten und dass ein Einzug bei ihm definitiv nicht zustande kommen würde. Fine, fuck you, I hate you, I don't want to see you again. I'm dating someone else. Dave traute seinen Augen nicht. Anscheinend hatte er Carrie völlig falsch eingeschätzt und wie er das hatte. Nur kurze Zeit später begannen die ersten hasserfüllten Nachrichten einzutrudeln. Jetzt hatte auch er so langsam keine Lust mehr und schrieb Carrie zurück. Fine, goodbye. Als Dave nach der Arbeit in sein Apartment zurückkam, hatte Carrie zumindest alles so hinterlassen, wie er es aufgefunden hatte. So schnell war die Beziehung zu ihr vorbei. Es machte einfach alles keinen Sinn. Nach wenigen Tagen der Funkstille hatte David mit der Sache abgeschlossen. Doch anscheinend nicht so Carrie. Denn dann fingen wieder die Textnachrichten an, die Carrie ihm sendete. I hate you. You ruined my life. Doch das war erst der Beginn vom Rachefeldzug. Die Polizei tauchte auf Davids Arbeit auf. Kennen Sie diese junge Frau? Ja, ich kenne sie. Das ist Carrie Farver, sagte David dem Polizisten vor Ort. Die Police Officer teilten David mit, dass niemand mehr Carrie gesehen hatte, seit dem Morgen, als sie von ihm zu Hause aus arbeitete und er das Haus verließ. Nancy, Carries Mutter, hatte ebenfalls eine Textnachricht von ihr erhalten, in der Carrie ihr mitteilte, dass sie und David sich getrennt hätten und sie sich selbst in eine psychiatrische Einrichtung einweisen lassen wollte. Auch Carries Arbeitgeber erhielt einen Brief von Carrie, in dem sie ihre Kündigung mitteilte. Carries Sohn Max erhielt eine Nachricht, in der seine Mutter ihm schrieb, dass er sich keine Sorgen machen solle und sie bald wieder zurückkommen würde. Nancy, Carries Mutter, kam das alles komisch vor. Sie meldete Carrie nach einigen Tagen bei der Polizei als vermisst. David war nun ganz im Fokus der Behörden. Er war es, bei dem Carrie das letzte Mal gesehen wurde. David erklärte der Polizei, dass er nichts zu verbergen habe und sie sein Handy und sein Auto durchsuchen können. Ebenso erklärt er dem Polizisten, dass er Carrie erst seit 2 Wochen kenne und klärt sie ebenso über die Hassnachrichten von Carrie auf, die er seit einigen Tagen erhält. Die Polizisten erklären Dave, dass Carrie an einer bipolaren Persönlichkeitsstörung litt und seit einiger Zeit, so erklärte es Carries Mutter, nicht mehr regelmäßig ihre Tabletten nehmen würde. Und so war irgendwie für alle Beteiligten klar, dass Carrie sich in einer Episode befinden muss, denn anders wäre das Verhalten nicht erklärbar. So scheint es zumindest. Dave hatte nun Mitleid mit Carrie, fühlte sich aber auch erleichtert, dass er nicht von der Polizei unter Verdacht gestellt wurde. Die Polizei vereinbarte mit David, dass er sich sofort bei ihnen melden sollte, wenn er etwas Neues über den Aufenthaltsort von Carrie erfahren würde. David stimmte sofort zu. Das Mitleid, das er gegenüber Carrie verspürte, sollte nicht lange anhalten. In den folgenden Wochen erhielt er bis zu 16 Textnachrichten am Tag. Zusätzlich kamen hunderte von E-Mails, die sein Postfach überfluteten. Die Absender kannte er nicht. Es waren fremde Telefonnummern und E-Mail-Adressen. Auch seine Freunde und ArbeitskollegInnen erhielten Mails, in denen verbreitet wurde, dass David ein Lügner und Betrüger sei. Eine Frau, die David einst gedatet hatte, wurde ausfindig gemacht. Und ihr wurde erklärt, dass sie und ihr Sohn sterben werden, wenn sie David jemals erneut kontaktieren würde. Auf einer Datingseite namens Plenty of Fish erhielten Frauen die Nachricht, dass sie sich von einem Mann namens Dave Krupa fernhalten sollen. Er ist ein Lügner und ein Idiot, schrieb die anonyme Person. Auch Liz Goliath, die Frau, die David vor Carrie datete, erhielt erschreckende Nachrichten. Diese kam nun direkt von Carrie. Carrie erklärte Liz, dass sie für das Ende ihrer und Daves Beziehung verantwortlich sei. Dave, wenn du Liz magst, würde ich dir raten, nicht mehr mit ihr zu reden, hieß es in einer Mail. Oder an Liz, du bist eine wertlose Hure, Liz. Dave fühlte sich auch, wenn er wusste, dass er nichts für all das konnte, verantwortlich dafür, wie mit Liz umgegangen wurde. Schließlich hatte sie nichts mit der ganzen Sache zu tun und war schon gar nicht für das Ende der Affäre mit Carrie und ihm verantwortlich. 3 Wochen nach Carries Verschwinden wendete sich die Polizei erneut an David. Sie suchten immer noch mit allen Mitteln nach ihr und waren interessiert an den Nachrichten, die Carrie an David und Co. sendete. Im Januar 2013 schienen die Ermittlungen voranzugehen. Erschreckenderweise fand man Carries großen dunklen Ford Explorer in der Nähe von Daves Apartment. Die PolizistInnen untersuchten das Auto sofort. Sie fanden eine Getränkdose im Auto und untersuchten sie auf Fingerabdrücke in ihrem System. Doch die Abdrücke ergaben keinen Treffer. Das Auto war da, aber nicht Carrie. Keine Spur. Nach der Durchsuchung des Autos wurde der Truck an Carries Mutter weitergegeben. Die Dimensionen der Online-Belästigung änderten sich. Sie fanden nun nicht mehr nur digital statt. Carrie ließ Liz und David wissen, dass sie beobachtet werden. Sie sendete Liz und David Fotos von ihren Häusern. Auf den Fotos hatte man auch Liz' Kinder abgelichtet. Wie eine Art Live-Ticker kommentierte Carrie das Leben der beiden. Ich sehe euch beiden. Ich weiß, was ihr gerade tut. David, wie schmeckt dir dein Essen? Dein blaues Hemd ist wirklich schön. Liz und Dave lebten in Angst. Die beiden unterhielten sich oft über die Nachrichten von Carrie und fanden, naja, wie soll man sagen, Glück im Unglück auch wieder zueinander. Sie begannen sich erneut zu daten und gaben sich einander Halt. Doch das Glück der beiden blieb natürlich nicht unkommentiert. Ich habe dich wieder mit Liz gesehen. Ich sehe euch beiden so gerne vom Fenster zu und starre euch an. Als David eines Tages nach Hause kam, waren seine Fenster eingeschlagen, seine Couch zerkratzt und auch Liz' Kleidung, die einen Tag vorher bei David geschlafen hatte, zerschnitten. Auf der Wand stand in dicker schwarzer Schrift geschrieben, Liz is a whore. Auch die Autos von Liz und David wurden demoliert und die Garage mit Graffiti attackiert. Auf der Garage stand, hier lebt eine Hure. David und Liz hatten genug. Sie gingen erneut zur Polizei und zeigten Carrie wegen Belästigung und Stalking an. Doch nichts geschah. Sie wendeten sich auch an die offizielle Stalking-Abteilung der Polizei, in der ein Mann verantwortlich war, der David und Liz' Fall nicht aufnehmen konnte, da er bereits mit 94 weiteren Fällen beschäftigt war. Auch die Suche nach Carrie lief langsam aber sicher ins Leere. Doch die Drohungen hörten nicht auf. Irgendwo musste Carrie doch sein. Wie kann sie sonst all diese Dinge tun und beobachten und unser Leben zerstören, dachte Dave. Liz entdeckte eines Tages eine Todesanzeige im Internet von sich, die anonym geschaltet wurde. Darunter der Kommentar: Ich kannte sie zwar nicht gut, aber ich wusste, dass sie eine Hure war und anderen die Männer ausgespannt hat. Gott sei Dank ist sie jetzt nicht mehr unter uns. Doch das war noch nicht die Krönung der Attacken. Als David seine E-Mail öffnet mit dem Betreff, das solltest du lesen, sieht er ein Foto einer jungen Frau, die gefesselt und mit Kapuze über ihrem Kopf in einem Kofferraum liegt. In der E-Mail heißt es, du wirst jetzt alles genauso machen, wie ich es dir sage. Und dann lasse ich sie gehen. Du wirst Liz verlassen und dich wieder mit mir treffen. Und darüber gibt es nichts zu verhandeln. Sobald du dein Einverständnis gibst, lasse ich sie gehen. Eventuell gebe ich ihr sogar ihr Handy wieder zurück. Wenn du nicht willst, dann bleibt sie in meinem Kofferraum. Und weil ich ein neues Auto habe, wird auch niemand wissen, wo sie ist. Also TikTok, die Zeit rennt. Ruf sie also an und sag ihr egal was, auch immer, dass du sie nicht mehr haben willst. Hinterlass von mir aus eine Sprachnachricht. Wenn du nicht das Richtige sagst, wird sie in meinem Kofferraum sterben. Spiel nicht mit mir. Ich habe es satt, dass sie bekommt, was mir gehört. Spiel nicht mit meinen Gefühlen, Dave. Mach es oder sag Bye-bye zu ihr. David tippt verängstigt Liz' Nummer in die Tasten seines Handys. Ihm fällt der größte Stein von Herzen, als Liz ihm sagt, dass sie zu Hause sei und es ihr gut gehe. Sie liegt im Bett. Jetzt ist sie wirklich zu weit gegangen. Es war mal wieder eine typische, wie Liz und David immer sagten, Crazy Carrie-Aktion gewesen. Doch da hatten sich beide gewaltig geirrt. Die Liebestechtelei zwischen Liz und David lief mal mehr und mal weniger intensiv. Schließlich war es David, der trotz der Verbundenheit durch Carries Stalking-Attacken die Beziehung beendete. Das On und Off der beiden schien ihm zu anstrengend zu sein. Und obwohl Carrie nun ja eigentlich glücklicher nicht hätte sein können über das Aus von David und Liz, rollte wenige Tage später das Unheil über Liz' Familie. Blaulicht, Sirenen, Männer und Frauen mit Gasmasken stürmen in Liz' Haus. Die orange-roten Flammen lodern im Inneren und zerstören nicht nur den Großteil der Habseligkeiten der Familie und ihren sicheren Wohn- und Rückzugsort. Dem Feuer fallen auch den zwei Familienhunden, die Katze und eine Schlange zum Opfer. Wie soll es ihren Kindern erklären, dass sie nie wieder mit ihren Fellfreunden schmusen können? Ein Feuerwehrmann vor Ort erklärt Liz, dass es sich bei dem Brand, so wie er die Lage einschätzt, definitiv um Brandstiftung handeln müsse. Und Liz kann sofort nur an eine Person denken, die das zustande bringt. Carrie. Ohne zu zögern, gibt sie Carries Namen bei den anwesenden Police Officern weiter. Sie hat mir und meinen Kindern gedroht. Sie schreibt mir ununterbrochen, dass sie mich umbringen will. Man könnte fast denken, dass die beiden verheiratet sind oder so, so sehr wie sie mich stalkt und unter Druck setzt. Dabei hat David sie nur 2 Wochen gedatet. Sie geht einfach nicht weg und lässt mich nicht in Ruhe. Ich will einfach nur, dass es aufhört, fleht Liz den Police Officer verzweifelt an. Nur 2 Wochen nach der Brandstiftung muss Dave mit Entsetzen feststellen, dass die Eingangswand des Autoreparaturservices mit der Schrift David beats women, also David schlägt Frauen, verziert wurde. Und als David schließlich eine Bekannte bei sich zur Übernachtung einlädt, werden die beiden mitten in der Nacht durch ein entsetzlich lautes Geräusch wach. Jemand hatte einen Ziegelstein durch die Fensterscheibe geworfen. Dave merkt, dass die ganze Odyssee ihn doch mehr mitnimmt, als er dachte. Er kann einfach nicht mehr. Jede Frau, mit der er in Kontakt ist, scheint in Gefahr zu sein. Sein Ruf in der Stadt beschmutzt. David entscheidet sich also, eine drastische Änderung vorzunehmen. Er gibt seinen Job in der Werkstatt auf, sucht sich einen neuen Job, wechselt seinen Wohnort, zieht in eine andere Stadt und ändert seine gesamten Kontaktdaten sowie seine Telefonnummer. Und Davids Plan scheint aufzugehen. Endlich kehrt Ruhe ein. Keine E-Mails, keine Textnachrichten, keine Terrorisierung mehr. Einfach nur leben. Bis David eines Abends sein Smartphone anmacht und sein Online-Dating-Profil bei einer bekannten Flirt-App wieder nutzt. Er wischt fleißig hin und her. Dort entdeckt er das Profil einer besonders hübschen jungen Frau, die sogar einwilligt, sich zu treffen. Die beiden tauschen sogar ihre Telefonnummern aus, doch niemand erscheint. Was jedoch erscheint, ist eine neue Nachricht auf seiner App. Überraschung! Ich bin wieder zurück. Hier ist Carrie. Und ich weiß nun, wo du lebst, David, und welche Telefonnummer du hast. Du kannst mir nicht entkommen. Mittlerweile sind seit dem ersten Treffen von Carrie und David 2 Jahre vergangen. Wir befinden uns nun im Jahr 2015. 2 Jahre, in denen Carrie Farver vermisst wird und doch gleichzeitig so präsent ist. Und in diesem Jahr sollen sich die Umstände überschlagen. Liz hatte eine E-Mail erhalten. Allerdings war die digitale Post dieses Mal nicht von Carrie gekommen, sondern von Amy Flora. Ihr erinnert euch noch an Amy Flora, dies war nämlich die Ex-Partnerin von Dave, von der er sich getrennt hatte und die gleichzeitig auch die Mutter seiner beiden Kinder war. Die Nachricht entfaltete denselben Hass, den Carrie zuvor in ihren E-Mails säte. Die gleichen Ausdrücke, dieselbe Eifersucht. Und plötzlich scheint es Liz wie Schuppen von den Augen zu fallen. Könnte es sein, dass Amy Flora, Davids Ex, die allemal mehr einen Grund zur Eifersucht gehabt habe, da sie David viel länger kannte und unter der Trennung litt, die ganzen Monate und sogar Jahre so getan hatte, als sei sie Carrie? War Amy Flora in Wirklichkeit eifersüchtig auf Carrie und Liz und wollte beiden das Leben zur Hölle machen? Liz machte sich mit dieser Idee sofort auf den Weg zum Police Department, um nun Amy Flora wegen Belästigung anzuzeigen. Sie teilte den Officern auch mit, dass sie glaube, dass Amy die Identität von Carrie nutzte, um ihren Feldzug der Rache auszuführen. Und dann macht auch David eine besorgniserregende Entdeckung. David kann seine Pistole zu Hause nicht mehr finden. Auch er wendet sich an die Polizei. Die Polizei fragt Liz, ob sie mit einer Übertragung der Daten ihres Handys für die Polizeiermittlungen einverstanden sei. Liz willigt ein. Schließlich wolle sie ja auch, dass dieser Albtraum endlich ein Ende finden würde. David ist erleichtert, als er wenige Tage später eine Einladung auf das Polizeirevier erhält. Endlich wird dem Stalking weiter nachgegangen. Auch er kann es kaum fassen, dass Amy zu so etwas fähig sein kann. Doch bei der Vernehmung ging es nicht um David, Liz oder Amy, sondern besonders um Carries Verschwinden. Denn bis jetzt war der Fall für alle immer noch ein Cold Case. Ryan Avis und Jim Doty, 2 Police Officer, hatten sich dem Fall wieder angenommen. Schon lange Zeit fanden die beiden jungen Officer, dass Carys Verschwinden, ihr Verhalten, die Aussagen von Carys Familie und Freunden kein passendes Bild ergaben. Warum sollte Cary sich einfach so in Luft auflösen? Noch nicht mal Geld hatte sie von ihrem Bankkonto abgehoben. Und auch das Ausruhen auf der »Sie ist verschwunden, weil sie eine Persönlichkeitsstörung hat« lassen die jungen Officer erst einmal nicht gelten. Bei ihrer Vorgesetzten fragen sie, ob sie den Fall neu aufrollen können und sie einen erneuten Blick darauf werfen dürfen. Die beiden erhalten grünes Licht. Und schon bald wird auch die traurige Idee gestreut, dass Cary eventuell nicht mehr leben könnte und dass sie am 13. November 2013 das letzte Mal bei David Cooper gesehen wurde. Doch David hatte nichts zu verbergen, wie schon das erste Mal, gab er alle Informationen, die er hatte, an die Polizei weiter. Er gab ihnen dieses Mal auch die Möglichkeit, sein Haus zu durchsuchen, seine Kontakte und sämtlichen anderen Bereiche zu durchforsten. Ziemlich schnell war so Davids Unschuld bezeugt. Jim wird so tun, als sei sie tot. Und ich werde so tun, als sei sie noch am Leben. Ich werde versuchen, auf jede erdenkliche Weise zu beweisen, dass Cary noch da draußen ist. Und Jim wird versuchen, auf jede erdenkliche Weise zu beweisen, dass sie es nicht ist, sagt Avis. Aber dann passiert etwas, mit dem niemand rechnet. Am 5. Dezember 2015 geht im Big Lake Park in Iowa ein Notruf ein. An einem Ende der Leitung Liz Golia. Bitte kommen Sie schnell, schicken Sie einen Krankenwagen, ächzte Liz ins Telefon. Sie hat auf mich geschossen, sie hat mir ins Bein geschossen, bitte. In nur wenigen Minuten sind die SanitäterInnen vor Ort. Liz hatte Glück, sie wird sofort operiert. Die Blutung kann gestoppt werden. Nach der Operation erinnert sich Liz. Sie berichtet den ErmittlerInnen, dass sie am Abend, als es bereits dunkel war, am Big Lake Park spazieren ging, als sich eine Frau in dunkler Kleidung näherte. Kurz bevor sie ihr zweimal ins Bein schoss, hörte Liz, wie sie sagte, »How do you like David?« Also, »Wie gefällt dir David?« Als Liz in das Gesicht schaut, erkennt sie die Frau. »Es war Amy Flora«, erklärt sie dem Polizisten. Daraufhin stürmen die PolizistInnen das Haus der jungen Mutter, die gerade friedlich in Pyjamas ihr ein Jahr altes Kind behutsam in den Schlaf wiegte. Ihr Auto stand in der Garage und sie hatte außerdem ein handfestes Alibi. Aber Liz hatte sie doch gesehen. Wie kann das sein? Nun arbeitete die Polizei nicht mehr nur mit einem vermissten Fall, sondern auch mit einem versuchten Mord. Die Police Officer suchten sich einen digitalen Forensiker-Experten namens Tony Carver, dessen Aufgabe es war, die Quelle der Messages von Cary oder wer auch immer dahinter steckte, herauszufinden. 15.000 Hass-E-Mails waren in den letzten Jahren bei Liz und David eingegangen. Jede einzelne Mail, jede einzelne Textnachricht wird endlich untersucht. Und alle führen die Polizei zur selben Person. Volltreffer. Ebenfalls wendeten sich die Officer erneut an Nancy, Cary Farvers Mutter, die jahrelang um die Suche ihrer Tochter kämpfte, die nicht daran glaubte, dass Cary diese Nachrichten sendete. Denn der Mutter und auch Carys Sohn war aufgefallen, dass Carys Textnachrichten, die sie von ihrer Tochter und Mutter erhielten, voller Rechtschreibfehler waren. So hätte sie nie mit ihnen geschrieben. Ab und an meldete sich nämlich die vermeintlich vermisste Cary bei ihrer Familie. Entschuldigte sich, dass sie nicht zur Abschlussfeier ihres Sohnes kommen konnte oder sagte, dass es ihr gut gehe und sie sich bald persönlich bei ihnen melden wolle. Carys Familie und Freunde hatten schon lange die Ahnung, dass jemand in Carys Namen schrieb. Carys Sohn Max schrieb der vermeintlich fremden Person, »Okay, wenn du wirklich meine Mom bist, habe ich drei Fragen. Was ist mein mittlerer Name? Wie hieß unser erster Hund und wer war mein bester Freund in der Kindheit. Cary oder vielmehr die Person hinter Cary ignorierte diese Nachricht. Fast drei Jahre lang quälte Nancy der Gedanke, was mit ihrer Tochter passiert sei. Die Polizei fand jahrelang einfache Antworten in Carys Borderline-Erkrankung. Während ihres Treffens gab Nancy Rainey den Ermittlern einen weiteren Hinweis. Sie erzählte ihnen, dass sie nach Farvers Verschwinden im Jahr 2012 eine SMS erhielt, in der stand, dass Cary Farver alle ihre Möbel verkauft hatte und Nancy, also ihre Mama, gebeten hatte, den Käufer ins Haus zu lassen, um alles abzuholen. Als angeblichen Beweis für den Verkauf erhielt Nancy ein Foto eines Checks für die Möbel, der auf Carrie ausgestellt war, aber von Shannon Golia unterzeichnet war. Ja, ihr habt euch nicht verhört. Wird jetzt ein bisschen kompliziert, aber keine Sorge, wir stehen das zusammen durch. Der Nachname von Shannon Golia kommt euch sicherlich bekannt vor. Die Person, die auf dem Check unterschrieben hatte, hatte ihren Zweitnamen eingesetzt und ihren ersten Vornamen weggelassen. Liz. Nichts, wirklich gar nichts, hat David Krueper auf diesen Schlag in die Magengrube vorbereiten können. It was like running into a brick wall with a racing car, erinnert sich David später. Wie konnte ich nur so naiv sein? Alles, was ich dachte, was die Realität war, stellte sich als Lüge heraus. Ich konnte es einfach nicht verarbeiten, sagt Dave später in einem Interview. Liz Shannon Golia hatte ihr eigenes Auto und ihre Garage mit Beleidigungen über sich selbst beschmiert. Das Haus ihrer eigenen Familie niedergebrannt, die geliebten Haustiere ihrer Kinder in den Flammen verenden lassen und Monate, ja jahrelang Arbeit investiert, David zu terrorisieren und sich sogar in ihr eigenes Bein geschossen, um von ihm gesehen zu werden und zurück in sein Leben zu kommen. Die andere Frage, die sich nun stellt, hatte sie auch nicht davor zurückgeschreckt, Carrie zu töten, die Frau, für die David ihr an diesem einen Abend einen Korb gab. Die Polizei bestellt Liz aufs Revier und befragt sie. Keine Minute zögert Liz, den Officern zu erklären, dass sie denkt, dass Amy Flora Carrie umgebracht habe. Liz hatte keine Ahnung, dass die Officer nach dem Besuch bei Carries Mutter und dem Entdecken des Checks sie im Verdacht haben. Die Police Officer erklärten ihr, dass sie ohne Beweise leider nichts tun können, sie aber im Hinterkopf behalten würden, dass Amy vielleicht etwas mit der Sache zu tun haben könnte. Liz biss diesen Köder an. Innerhalb weniger Tage schrieb Liz mehrere Geständnisse im Namen von Amy an ihre eigene E-Mail-Adresse. I shot you, Liz, to make sure Dave stayed away from you. I got rid of the gun. Also, sie hat dann der Liz geschrieben, also Liz hat sich selber geschrieben. Ich habe dich angeschossen, um dir klarzumachen, dass du dich von Dave fernhalten sollst. Die Polizei pushte Liz noch mehr, um vermeintliche Informationen über Amy Flora herauszubekommen. Liz fühlte sich in ihrer Rolle als angebliche Informantin bestärkt und produzierte weitere Chatverläufe zwischen ihr und Amy Flora. In Amys Namen tippte sie, dass sie sich als Carrie ausgegeben hatte, denn sie hätte nicht ertragen können, wie verliebt die beiden ausgesehen hätten. Amy, also eigentlich Liz, erklärt in den E-Mails auch, wie es zum Ende des Lebens der jungen Mutter kam. Ich habe Crazy Carrie eines Tages bei mir getroffen und sie zur Rede stellen wollen. Sie hat nicht aufgehört, über David zu sprechen und mich sogar mit einem Messer attackiert. Da habe ich mich natürlich gewehrt und ihr das Messer abgenommen und ihr das Messer 3 bis 4 Mal in den Bauch und in die Brust gerammt. Und dann habe ich sie rausgebracht, sie verbrannt. Ich habe ihren leblosen Körper oder was davon übrig blieb, in eine Mülltonne mit anderem Müll gesteckt. Die Polizisten wussten natürlich sofort, dass Liz sich einen Tathergang überlegt hatte, bei dem sie nicht überführt werden konnte. Als Liz den Fake-E-Mail-Austausch dem Polizisten vorlegt, gehen diese noch einen Schritt weiter. Sie erklären, dass Dave und Amy derzeit wieder zusammenwohnen würden, da Amy Angst um ihre Kinder habe. Liz ist auf dem Polizeirevier völlig außer sich vor Wut. Brauchen diese Deppen denn noch, um zu sehen, dass Amy eine Gefahr ist? Sie habe ihr schließlich ins Bein geschossen. Die Polizei erklärt, dass sie etwas haben müssen, bei dem man sich ganz sicher ist, dass es nur die Täterin wissen kann. Sie soll bitte noch mehr mit Amy schreiben, um das herauszufinden. Liz tat, wie ihr gesagt wurde, und so setzte sich Liz an ihren Amy-Fake-Account, schrieb sich selbst eine Nachricht, in der stand: I really killed Carrie and I did it in her own car. Ich habe wirklich Carrie umgebracht und ich habe es in ihrem eigenen Auto getan. Nun hatte die Polizei einen Tatort, Carries Auto. Dieser wurde ja damals an Nancy, also Carries Mutter, übergeben, als man ihn auffand. Doch Nancy hatte diesen verkauft. Unglaublicherweise gelang es den Polizisten aber, den Ford Explorer aufzufinden. Der Wagen war bereits erneuert und gesäubert. Doch die Polizei gab nicht auf. Sie entfernten die Polster des Autos und im Inlay des Polsterstoffes entdeckte man einen riesengroßen roten Blutfleck. Die DNA-Proben ergaben die traurige Gewissheit. Das Blut stammt von Carrie. Und auch Fingerabdrücke wurden erneut verglichen. Und somit stand fest, dass Liz in Carries Auto war. Die Polizisten, die Liz' Computer die ganze Zeit übertrackten und so auch erkennen konnten, dass Liz für die Fake-Accounts zuständig war, bekommen sofort das Go für eine Hausdurchsuchung. In Liz' Haus fanden sie zwei Kameras, die Carrie gehörten. Raffi, du erinnerst dich ja noch daran, dass Carrie, also jetzt quasi Liz, diese Fotos gesendet hat an David mit dem Kofferraum, wo da jemand drin liegt. Und das war natürlich auch Liz selber.
Also Liz lag da im Kofferraum.
Liz hat das als Selfie von sich selber gemacht, ist dann an David geschickt, ne, aber im Namen von Carrie, damit er sich Sorgen um sie macht quasi. Mhm. Und er hat ja dann sie auch direkt danach angerufen. Aber sie hat das wirklich mit Carries Kamera gemacht.
Okay.
Ja? Jede Nachricht, die Liz als Carrie schrieb, war auf Liz' IP-Adresse zurückzuführen. Außerdem benutzte Liz eine App, die es ihr erlaubte, Nachrichten zu manipulieren. Diese Nachrichten sahen dann so aus, als seien sie zu einem späteren Zeitpunkt und einer späteren Uhrzeit abgesendet worden, woraus Liz ihre Alibis kreierte. Und dann fand man eine SD-Karte in Liz' Haus. Unter hunderten Selfies von Liz entdeckte man schließlich ein viel grausameres Bild. Zuerst erkannten die Polizisten nicht, was sie auf dem Bild sahen. Man erkannte ein Hautstück, das rötlich und grün eingefärbt war, und ein Tattoo. Es stellte sich heraus, dass es ein Foto von Carries Fuß war, der bereits begonnen hatte zu verwesen. Nancy, Carries Mutter, bestätigte das Tattoo ihrer Tochter. Es war ein chinesisches Symbol. Mutter bedeutete es. Eine Rolle, die Carrie Farver so sehr liebte und die ihr weggenommen wurde. Liz hatte Max seine geliebte Mutter genommen. Hatte ihm jahrelang vorgespielt, sie würde noch leben. Hatte ihm Trauer bereitet. Denn er konnte nicht verstehen, wie seine eigene Mutter ihn von heute auf morgen verlässt. Liz hatte Nancys Tochter brutal getötet. Die Hilferufe der Mutter wurden jahrelang ignoriert. 40 bis 50 Stunden in der Woche hatte Liz damit verbracht, ihr krankes Spiel zu spielen. Ihr Vollzeitjob der Obsession des Stalkings. Liz streitet bis heute alles ab. Niemals sei sie in Carries Auto gewesen, kann sich nicht erklären, wie die Fingerabdrücke dorthin gekommen seien. Doch im Jahr 2015 wird Liz Golia zu lebenslanger Haft verurteilt. Nie wieder wird sie das Tageslicht sehen können.
Ja.
Wirklich ein crazy Fall, oder?
Ich hab auch...
Das tut ein bisschen im Kopf weh zwischendurch.
Nee, ich finde gar nicht. Man ist nur... Also ich hatte zwischendrin alle... im Verdacht. Ich hatte ganz lange auch den David selber im Verdacht.
Ja, kann man verstehen.
Dass er einfach selber die Carrie umgebracht hat und jetzt sich selber und also sich selber terrorisiert und die Liz terrorisiert.
Ja,
warum
das stimmt.
Auch immer halt. Aber eigentlich hast du es am Anfang ja gesagt. Du hast ja gesagt, dass Liz sich emotional unsicher war über den Status der Beziehung. Manchmal war sie okay mit diesem Larifari, sag ich mal, und manchmal halt nicht. Und da dachte ich schon so, ja, okay, ist ein klassischer Fall von Stalking, aber dann ist das so verschachtelt.
Einfach, es ist ja auch richtig brutal, ne? Es ist ja.
Ja, und was hat sie denn auch für ein Glück, dass die Carrie diese Erkrankung hat? Also.
Ja, die hat das halt völlig ausgenutzt, ne?
Wenn die Carrie diese Erkrankung nicht gehabt hätte, hätte sie das ja gar nicht so durchziehen können, weil dann wäre von vornherein klar gewesen, dass sie. Ihr was zugestoßen ist.
Ich finde das halt ein bisschen gruselig, weil jahrelang, also was heißt jahrelang, aber ein Jahr so ist ja nicht so wirklich viel in den Ermittlungen passiert, wegen dieser Borderline-Persönlichkeitserkrankung. Das finde ich echt so ein bisschen, krass so. Ah ja, dann wird das so sein, so.
Ich habe am Ende gedacht, als sie das Auto nochmal hops genommen haben, dass das eigentlich ein ziemlicher GAU für die Polizei war, weil die hätten das eigentlich, wenn man ehrlich ist, von vornherein das Auto einmal komplett auf den Kopf stellen müssen. Und dann hätten sie auch gesehen, dass das Blut hätten sie vielleicht nicht gefunden, weil man vielleicht nicht direkt hingeht und die Polster rausnimmt. Aber was definitiv ein Riesenfehler der Polizei war, die Fingerabdrücke nicht einmal zu matchen. Das sagt man
von
doch.
Von der Liz und so alles mal abzunehmen,
Das sagt man doch eigentlich, das ist doch so der Standard-Tatortsatz. Wir nehmen jetzt noch ihre Fingerabdrücke, um es ausschließen zu können. Wieso macht man das nicht einfach? Wieso ist das nicht Standard?
Ja, und vor allem, also ich glaube auch, wenn diese zwei jungen Police Officer nicht nochmal gesagt hätten, irgendwas stimmt hier nicht, lass uns das nochmal gucken, was da passiert ist, dann wäre die vielleicht damit wirklich tatsächlich davon gekommen.
Ja.
Und was ja auch immer sehr, sehr bezeichnend ist, ist, dass immer, wenn Dave dann auch die Beziehung wieder mit Liz abgebrochen hat in der Zeit des Stalkings, hat sie sich wieder irgendwas einfallen lassen. Wie krass musst du drauf, also wie heftig, dass sie ihr eigenes Haus abgebrannt hat.
Ja, das finde ich auch krass.
Und ihre eigenen fucking Haustiere umgebracht hat.
Naja, ihr komplettes Hab und Gut geopfert
ja,
hat.
Und auch das Wohl ihrer Kinder, ne? Ich meine, so ein Hausbrand und alles zu verlieren.
Ja.
Das, ich muss
ist auch höchst traumatisierend für die Kinder.
Ja, stell dir mal vor, was die heute über ihre Mutter denken mögen und wie es denen damit geht. Das hat ja alles aufs Spiel gesetzt. Also das ist natürlich... Ja, als ich die Doku dazu gesehen habe, dann kam dann irgendwann diese Amy Flora so dazu und da dachte ich, ja, Amy Flora, klar. Und dann ging das immer und ich dachte, Alter, was ist das für eine sicke Geschichte wirklich?
Ja.
Also das ist ja wirklich, weiß ich nicht, wenn man das nicht mal als Serie verfilmt oder so, finde ich, ich fand es super spannend, die Dokus, die ich dazu geguckt habe. Einfach weil jedes Mal irgendwie was Neues war und man gedacht hat, Alter, was ist denn da los? Jo. Was natürlich auch so ein Ding ist, der ist ja dann weggezogen und hat dann auch seine Telefonnummer wieder schnell weitergegeben. Ich meine, ich will ihm überhaupt keine Schuld geben, aber es ist natürlich, ja, es ist schwierig gewesen. Dass
da dachte ich mir auch,
ja,
Digga,
ich hab deinen Blick gesehen.
Hör doch einfach auf, Online-Dating zu machen. Gib ja, doch nicht Fremden deine Telefon. Nee, sorry, das ist einfach in so einem Moment
ja
dämlich. Natürlich kann man ihm keine Schuld geben, dass er gestalkt wurde, aber also...
Ja, aber dann denke ich mir heutzutage so im digitalen Zeitalter, es geht halt auch alles super schnell, weil vieles halt auch darüber läuft, ne? Also...
Ja, trotzdem wird er das nicht müssen.
Nee. Aber er ist halt auch in eine neue Stadt gezogen, kannte halt niemanden so, ne? Keine Ahnung. Ich möchte mir da gar kein Urteil drüber bilden, aber ich habe auch gedacht, oh Mann, hättest du vielleicht noch ein bisschen gewartet oder so.
Ja. Ja.
Und auch können wir nochmal darüber reden, dass sie sich ins eigene Bein geschossen
ja.
hat.
Jeez. Das habe ich aber schon mal irgendwo gehört.
Dass sich jemand ins Bein geschossen
ja,
hat.
Ja, ich weiß nicht mehr wo. Was ich krasser finde, als das tatsächlich ist, das eigene Haus abzubrennen. Das finde ich krasser. Weil
ja.
das betrifft nur sie selber, ins Bein zu schießen und das ist auch kalkulierbar.
Ja.
Aber so ein Hausbrand kann halt
auch auf andere übergehen.
Auf andere übergehen, da kann so viel passieren.
Vor allem auch, du ja, wie gesagt, du schädigst deinen Kindern ja total emotional dadurch.
Ja, und es ist ja auch nicht gesagt, dass da alle lebend rauskommen.
Ich mich
das
halt
ist ja eine total chaotische Situation, die sie da kreiert.
Das ist schon echt, in meinem Kopf kriegt es nicht so verarbeitet. Was ich mich auch frage, wie hat sie das, die hat ja 40 bis 50 Stunden in die Woche da rein investiert, wie hat das denn niemand mitbekommen?
Wenn du kein soziales Netz so hast,
ja.
Weiß man denn, was hat die denn gearbeitet?
Das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob die überhaupt gearbeitet hat. Also es ist ja fast nicht, obwohl ja gut, die Frau hat sich selbst ins Bein geschossen. Wahrscheinlich ist es ja dann auch möglich zu ihrem...
Naja, wenn du halt einen Vollzeitjob hast und dann verbringst du den Rest deines Tages gerade so mit dem Nötigsten und dann halt damit.
Aber gut, die hatte ja auch Kinder und sowas, ne?
Ja, aber das war, die waren ja wohl scheißegal, sonst hätte sie ja wohl nicht das Haus da runtergerockt.
Ja, mir tut auf jeden Fall die Carrie Farber einfach unglaublich leid. Es hätte ja auch jede andere Frau von dem Dating-Profil da sein können.
Ja, krass auch, dass es da so direkt eskaliert ist. Also, ist ja nicht, oft hat man ja bei so Stalking-Fällen, dass am Ende jemand getötet wird oder bei so Beziehungsdramen. Aber hier ist es ja quasi, zuerst passiert das und dann fängt sie an, ihn hardcore zu stalken.
Ja, das stimmt, da hast du recht. Das ist normalerweise so die Eskalation, die dann so kommt, ne? Aber da war die Eskalation schon. Na, sie hat das halt genutzt. Sie hat das halt genutzt, um zu denken, ich nutze das jetzt, ich gebe mich als Carrie aus und dann komme ich dem nahe. Das bindet, wird uns zusammenschweißen. Es hat ja auch geklappt.
Ja.
Es hat ja auch geklappt. Ja, alles, also als ich diesen Fall geschrieben habe, ich musste auch immer zwischendurch, weil ich dann Carrie, Nancy, Amy, Flora, Dave, wie heißen sie alle, Liz? Das war echt irgendwie verwirrend zwischendurch. Ja, in der nächsten Folge, bevor wir jetzt zu unseren Kategorien kommen, werden wir auch noch ein bisschen über, also das wird unser Hauptthema sein, ne? wie sich, was Stalking überhaupt ist, also was die Definition ist. Aber es soll vor allem darum dann gehen, wie kann ich mich davor schützen und was kann man tun, wenn mir das passiert oder wenn das anderen passiert. Und dazu werde ich von zwei Zuhörerinnen die Geschichte erzählen, die selbst Stalking erfahren haben. Das schätze ich total, dass es wirklich zwei junge Frauen gab, die gesagt haben, ich möchte das erzählen. Wir werden natürlich die Namen ändern und dann werden wir das euch berichten. Und da bin ich wirklich einfach sehr froh drüber, dass wir das machen können, weil es hat mir nochmal gezeigt, es sind halt wirklich auch immer echte Geschichten so. Wenn das natürlich näher ist an einem dran, dann bewegt einen das natürlich nochmal mehr.
Ja.
Ja, das gibt's dann auf jeden Fall wieder in zwei Wochen. Aber wir wollen die Leute natürlich nicht ohne unsere Kategorien gehen lassen. Und Raffi guckt mich gerade schon wieder so an, als ob er keinen Plan hat, was jetzt immer kommen würde am Ende der Folge. Ich fange mal an.
Oh, ich hab eine Kategorie.
Okay, möchtest du anfangen?
Ich habe ein Guilty Pleasure.
Ich habe auch ein Guilty Pleasure.
Oh, nice. Okay. Kurz Jingle.
Sollen wir Schnick, Schnack, Schnuck machen?
Okay.
Aber nur einmal oder
einmal
dreimal?
Ohne Brunnen.
Oh, wie du mich schon anguckst, ne? Ich weiß, was du meinst. Ohne Brunnen?
Ja.
Also nur Schere, Stein, Papier.
Natürlich. Schnick, Schnack, Schnuck.
Ah, nice. Fuck. Raffi hat
Schere, okay, meine Stein, Kategorie Guilty Pleasure ist Möbel. Und ich habe festgestellt, dass Couches mein Guilty Pleasure sind. Ich interessiere mich für Couches.
Im erotischen Sinne, oder?
Wie?
Du meinst so generell?
Ja, ich finde das spannend. Wie eine Couch designt sein muss, dass es zum einen stylisch ist,
ja,
funktional und aber halt auch einfach bequem.
Vielleicht erklärst du auch gestern, dass wir gestern im Möbelhaus waren, damit man das so ein bisschen, das kam nicht random, Raffi ist nicht morgens aufgewacht und hat gedacht, ich interessiere mich jetzt für Couches. Mach doch mal ein Praktikum im Möbelhaus.
Find's geil.
Ich würde
gerne mal eine eigene Couch designen.
Ja, also wenn hier irgendein Möbelhersteller zuhört, vielleicht gibt's ja eine Raffi-Edition.
Wir haben so eine, was ist das, Dieter Kors?
Gott, hey, ja, das ist wirklich das einzigste, teuerste, was wir in unserer jetzt sagen. Wir haben so eine Couch, ne? Ja, alter Raffi, unsympathisch, ey.
Das sollte nicht so klingen, ja.
Das ist wirklich, wir haben kein Möbelstück über 800 Euro eigentlich. Das ist jetzt mal eins. Eins, wir haben wirklich
das
nur eins.
Geil.
Ja.
Bin verliebt in diese Couch.
Ja. Was muss denn, ey, okay. Ja, uns ist der Erfolg ein bisschen zu Kopf gestiegen, natürlich.
Was muss eine gute Couch haben? Ich finde, die muss immer gut aussehen. Es gibt keine Ausrede dafür, dass die Couch nicht gut aussieht. Dann finde ich, kommt für mich, und gut aussehen, die muss halt in den Raum passen. Und ich mag eher so schlichte Designs.
Okay, und vom
Stoff und
von Gemütlichkeit, was muss dann da halt?
Ich mag's definitiv, wenn die Lehne ganz hoch ist, weil das für den Rücken bequem finde. Und ich mag eher tendenziell härtere Couches als weichere. So ganz tief einsinken mag ich nicht so.
Magst du nicht so?
Nee.
Raphaels Eltern haben so eine Couch, da kann man die
das
Füße so elektrisch. Boah, das ist so.
Hey, und mit Nackenstütze.
Ja, man kann Füße und Nacken so hoch und runter. Oh, das ist so geil.
Und wir haben gestern eine gesehen, da kann man zusätzlich noch die Sitzbreite verändern. Also man kann die Rückenlehnen vor- und zurückfahren ganz. Das ist auch super praktisch.
Das ist geil.
Also vor allem, wenn man halt unterschiedlich groß ist, wie wir zwei das sind. Yes.
Ja, geil.
Hast du so ein Guilty Pleasure bei Möbeln?
Guilty Pleasure bei Möbeln?
Schon sehr speziell jetzt so von Kategorie her.
Nee. Bett. Alter, wie geil ist ein Bett? Kannst du drin schlafen?
Das ist kein Guilty Pleasure. Das ist ungefähr jeder. Ich finde ein gutes Bett gut.
Aber ich finde tatsächlich ist ein Bett so. Also, ich liebe es einfach im Bett zu chillen. Aber nicht, um zu schlafen. Das klingt jetzt so ein bisschen dumm. Aber ich liebe es einfach, wenn man, keine Ahnung, ich kann im Bett einen Fall schreiben. Ich kann im Bett meine Nudeln essen. Ich kenne wieder einen Typ wie heißen diese Schrottleute? Wie heißen die? Die Ludolfs.
Die Ludolfs.
Die Nudel ist ein tolles.
Nee, die Tomate.
Die Tomate, ja. Nee, mein Guilty Pleasure ist heute Google-Rezension. Google oder Amazon-Rezension.
Ist das so guilty? Ich weiß es nicht. Schon eigentlich eher Mainstream fast.
Ja, ist das. Ah, dann bin ich halt Mainstream, ist mir egal. Ich habe auf jeden Fall eine Google-Rezension mitgebracht.
Oh ja, bitte.
Eine Amazon-Rezension, Entschuldigung.
Wovon? Ich glaube, ich weiß wovon.
Und zwar...
Lies sie erst vor und dann lösen okay. wir auf.
Wer kennt es nicht? Der Nachbar schreibt im Messenger, kommst du auf ein Bier vorbei? Auf diese Nachfrage gibt es natürlich nur eine Antwort. Doch im Nachhinein stellte sich heraus, dass es sich um einen heimtückischen Tippfehler handelte. Aus 1 wurden 11. Bei dieser Menge säbelt sich natürlich auch der geübteste Trinker sämtliche Kabel ab und es kommt zum viel gefürchteten Gehirnzellenmassaker. Abseits von Leberwerten, die einer Münchner Postleitzahl ähneln, stellen sich natürlich auch umgehend unzählige motorische Fehlfunktionen ein.
Oh yes.
Mit letzter Kraft und wohl auch viel Glück bekommt man dann doch noch den Haustürschlüssel in einer funktionierenden Position ins Schloss und kann sich endlich auf allen Vieren im Vorraum von den Strapazen des Heimwegs vom Nachbarn erholen. Der am nächsten Tag angesetzte Wandertag wird wohl aufgrund des Hard Resets mit einer Vielzahl an körperlichen und psychischen Beschwerden übersät und kann zum Höllenritt werden. Doch für solche versehentlichen oder auch absichtlichen Eskalationen, bei denen man wieder mal zu wie eine Handbremse ist,
das ist auch geil.
Gibt es dieses absolute Wundermittel. Wenn es die Feinmotorik noch zulässt, einfach ein Säckchen davon in einem Glas Wasser auflösen und dann ab in die Horizontale. Wenn man dann in der Früh seine tiefroten Augen öffnet, ist es kaum zu glauben. Man sagt ja, dass man sich mit Alkohol nur die gute Laune des nächsten Tages ausborgt. Doch mit dieser Arznei ist man fit wie ein Turnschuh. Allerdings riecht man nach so einer Nacht vermutlich auch so. Also ab in die Dusche und schon kann der Tag ohne Kopfschmerzen und anderen Beschwerden losgehen. Wirklich toll. 5 Sterne von mir, liebe Grüße.
Elotrans.
Es geht um Elotrans. Und wirklich, Leute, also ich möchte keinen dazu auffordern, es ist eh nicht mehr verfügbar. Wir hatten das irgendwie mal zu Hause noch, weil wir mal Magen-Darm hatten oder so.
Wahrscheinlich mittlerweile wieder lieferbar.
Nee,
aber
tatsächlich nicht. Also hier auf Amazon gibt es auf jeden Fall nicht
crazy.
Mehr.
Ja, krass.
Ja, also wirklich, ne, ich möchte euch nicht dazu auffordern, wirklich das zu holen, weil ist halt scheiße, weil es halt wirklich auch für Magen-Darm-Erkrankungen gedacht ist. Und wenn halt das Mittel dann fehlt für ältere oder jüngere Personen, die es wirklich brauchen. Es hilft, ich sage jetzt nicht, dass es nicht schon mal auf, aber ich hatte es ja auch
du
da.
Du hast gestern noch eine genommen.
Ja, okay.
Du hast gestern aber, noch eine
ja,
genommen.
Aber ich würde es mir nicht tatsächlich, das ist ja schon super, wie lange habe ich das
ja,
schon? 2-3 Jahre. Ich würde es mir nicht extra kaufen gehen.
Okay.
Ja. Aber das auf jeden Fall, wie hat sich denn meine Liebe zu Google-Rezensionen überhaupt,
entwickelt?
Wie habe ich die entdeckt? Wie
bei Elotrans, dachte ich.
Nee, tatsächlich, wenn ich zu Ärzten gehe, gucke ich immer Google-Rezensionen, ne?
Ach so.
Und dann war ich letztens beim, wie heißt das, der für Pipi zuständig ist?
Urologe.
Und diese Arztpraxis, Leute, ich habe kurz gedacht, WTF, ist das eigentlich auch ein Oma, ne? Ich bin in einer fucking Tierarztpraxis. Ich kam da rein und da lagen da auf einmal schon so Hunde. Also ich liebe ja Hunde, aber in der Arztpraxis dachte ich mir so, weird, dürfen die da sein? Und ja, jeder von uns Girls kennt das ja, wenn man mal eine Blasenentzündung hat, muss man Pipi abgeben gehen. Und ich gehe in diesen Raum mit meinem Beige-Gin rein und ich gucke auf den Boden, liegt da einfach ein Mops im
also
Klo.
Also im Klo, ja.
Ich gucke den Mops an, der Mops guckt mich an, ich gucke meinen Becher an, der Mops guckt meinen Becher an. Ich denke mir so, warum ist hier ein Mops in dieser Arztpraxis und warum ist dieser Mops im Klo? Also auf dem Klo. Ja, ich habe da natürlich...
Schon ein bisschen unhygienisch.
Ja, es ist super unhygienisch. Vor allem der Mops hat mich auch so angeguckt. Digi, WTF, was machst du hier? Warum pinkelst du in Becher? Und der hat mich wirklich so angeguckt. Du kannst jetzt nicht sehen. Also... Und ich konnte auch nichts mehr sagen. Also auf jeden Fall. Und dann, daraufhin habe ich mir dann diese Google-Rezension mal angeguckt. Und da stand dann auch sowas wie, Arzt verlässt mitten in der Behandlung den Raum, um mit seinem Mops spazieren zu gehen. So während einer Blasenspiegelung. Duh. Okay. Oder, Aachener Tierheim ist wahrscheinlich besser ausgestattet als dieser Arzt.
Ja, wahrscheinlich, ey.
Und daraufhin, jetzt gucke ich immer Google-Rezensionen, wenn ich irgendwo bin. Das ist richtig, richtig lustig. Entschuldigung, ich bemühe, Leute. Also, wir sehen uns wieder in 2 Wochen. Ich gehe jetzt Kuchen essen. Und was machst du heute?
Bisschen Musik noch.
Okay, dann sagen wir nur noch
Schöber.